Nachtwach. Nachtwach-Podcast. Von DRS3 und SF1.
Drei Minuten ab Mitternacht, das ist Nachtwach. Ganz herzlich willkommen. Und wenn ihr jetzt gerade einen Brainstift oder eine Kugel parat habt, dann sage ich euch die Nummer 0800 0022. 20 ist eine Gratisnummer, die ihr uns könnt anrufen, telefonieren. Und zwar zu dem Thema: Ich kann nicht ohne. Pünktli, Pünktli, Pünktli. Leben oder sein. Nicht ohne zum Beispiel Schocke. Alkohol oder andere Drogen, nicht ohne Liebe, Zuneigung, nicht ohne Eltern, nicht ohne dich, das geht gar nicht. Oder vielleicht als Behinderte kommt man nicht ohne Hilfe durch den Alltag, nicht ohne lebenswichtige Medikamente. Oder ohne meinen Willen hätte ich die grosse Lebenskrise gar nicht überstanden. Ohne der Partner oder Partnerin, die gestorben ist, macht auch mein Leben keinen Sinn. Ohne Abenteuer, ohne Risiko und so weiter und so fort. Also, das war jetzt einfach mal so eine Liste. Das waren meine Ideen. Aber vielleicht decken sie sich mit dem, was ihr erzählen wollt. Vielleicht auch nicht. Da auf jeden Fall nochmal die Nummer 0800 0022. 20 0800 0022 20. Walter, das ist Barbara.
Ja, Sally Barbara da.
Du kannst nicht ohne was? Oder wer?
Ohne ich kann nicht ohne Albtraum schlafen.
Ohne Albtraum? Also das heisst, immer wenn du ins Bett gehst, dann nachher passiert etwas Schlimmes?
Nicht ganz Alltag, aber jede Woche mehrere Mal.
Und ist immer der gleiche?
Ja, ist immer der gleiche Traum.
Erzähl von dem.
Also ich habe im Jahr 1987 auf der Straße einen schweren Autounfall gehabt. Es hat ein Automobilist hat eine Gar überholt und ist frontal in mich gekracht. Ich hatte die ganze Familie im Auto gehabt und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und hatte das Gefühl gehabt, dass es ist nichts passiert. Ich hatte keine Schmerzen gehabt. Ich bin ganz nach von daheim gewesen, bin nach Hause gegangen, es hat ein Auto gelegt, Polizei organisiert und einfach, ja, wie alles, einfach so quasi businessmässig, ohne zu überlegen.
Was jetzt müsstest du machen? Aber den Blick ins Auto hast du schon noch geworfen, weil du gesagt hast, die ganze Familie ist drin gewesen.
Ja, ich habe zuerst alle rausgenommen. Ist Benzin ausgelaufen und wir haben nicht gewusst, ob es den brennt. Das habe ich schon gemacht und die Polizei auch gewartet. Und dann hat die Polizei einfach gesagt, organisieren Abschleppdienste und so. Mhm. Das Problem ist einfach drei Tage später gekommen, als ich einfach in der Kurve geradeaus bin gefahren. Dann habe ich gedacht, ja, hey, was ist los?
Also du selber? Du bist auf dieser Straße, die Kurve ist gekommen, und du bist einfach geradeaus weiter?
Ja, ich bin geradeaus gefahren und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich die Arme nicht mehr kann, dass die nicht folgen und das einfach, ja. Und dann ist es weitergegangen, ich bin über die Trottoirränder raufgefallen und einfach immer so und Ich bin dann wirklich richtig angeschlagen gewesen. Einfach, als der Schock ist vorbei gewesen, bin ich einfach wirklich im Leben oder bei der Arbeit, die ich selber ins Geschäft hatte, bin ich einfach behindert gewesen durch das. Und so habe ich einfach plötzlich irgendwie die Angst entwickelt, dass ich habe einen erfolgreichen Betrieb gehabt und den aufbauen und immer vergrößert. Und irgendwie ist es in meinen Gedanken in der Nacht dann weitergegangen, dass einfach die Angestellten das Geschäft vergrößern oder grosse Mengen Ware einkaufen und dann konnte ich es nicht können zahlen oder die Liefertermine nicht innehalten oder so.
Du bist aber dann dort schon noch schnell zum Doktor gegangen, um das abzuklären, was es könnte sein?
Ja, genau. Ich bin nach drei Tagen zum Doktor gegangen und das war mein Nachbar gewesen. Und als ich mal gesagt habe, hier gibt Probleme, hat er gesagt, ja, schau mal dein Auto an. Dann hat er das gesehen, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, das Auto, aber mir hat man ja nichts angesehen. Ich habe das einfach, und er hat mich krank geschrieben. Und als ich nach 14 Tagen gesehen habe, dass ich eben noch nicht besser hätte, habe ich gefunden, das macht gar nichts. Er hat nicht gesehen, das macht gar nichts. Er hat gesagt, das ist normal. Mhm. Und er hat mich weiter krank geschrieben. Und ich bin dann nie mehr daraus rausgekommen.
Also, das heisst, Ist es eher dann auf der psychischen Ebene gewesen, die sich nachher körperlich ausgewirkt hat? Also es am Körper ist im Prinzip nichts irgendwie kaputt gewesen?
Ja, am Körper ist ich im Rückenmark Schaden gehabt. Das ist aber nach 2 Jahren rausgekommen, weil man körperlich, wenn man geröntgt hat und so nichts gefunden hat. Mhm, aber es hat auch psychisch geschlagen, weil ich habe vorher immer mit dem Willen, wenn ich einfach manchmal ein bisschen im Geschäft habe, ein bisschen über die Schnur gehauen, einfach vielleicht eine teure Maschine gekauft, die vielleicht noch hätte ein bisschen warten müssen. Dann habe ich das dann einfach immer gemacht mit mehr Arbeiten und habe das dann einfach so überbrückt. Und das ist immer gut gegangen. Und plötzlich ist die Zeit gekommen, dass es einfach mit dem Willen nicht mehr gelangt hat.
Also es gar nicht mehr gegangen ist?
Ja, der Körper hat einfach gestreckt. Ich meine Arme ganz fest müssen einbinden. Mit elastischen Bingen, dass ich sie noch unter Kontrolle hatte, also ich konnte ja nicht können schreiben oder auch nicht das Geld rausgeben.
Also da war körperlich einiges kaputt gewesen. Und du hast gesagt, all das, was du durch den Tag erlebt hast, eben, dass es irgendwie wie nicht mehr gut kommt und so, das hast du nachher mitgenommen in die Träume. Also du hast am Anfang gesagt, nicht jede Nacht, aber eigentlich 2-3 Mal. In der Woche. Und die Träume spielen sich so ab, wie du das jetzt vorher erzählt hast?
Ja, die spielen sich so ab. Und ich muss ja sagen, das war ja nie so schlimm gewesen im wirklichen Leben, wie ich das im Traum erlebe.
Was ist das Schlimmste denn in diesen Albträumen, die du erlebst?
Also, dass ich einfach nicht rauskomme. Ich tue mich so strampeln und mich wehren, dass eben die Angestellten das machen. Und das ist für mich richtig real. Ich komme nie auf die Idee, es wäre ein Traum. Und dann ärgere ich mich oder bin verrückt über die Leute. Und dann erwache ich dann mal und dann ist das alles anders.
Und was heisst das, wenn du verwachst aus diesen Träumen? Die nimmt man ja dann zum Teil auch wieder mit in den Alltag rein, oder? So schnell vergisst man es ja nicht.
Ja, ich war in Therapie, gewesen, das aufgearbeitet, aber es ist alles nicht gegangen. Oder ich muss noch weiter erzählen. Ich habe nach dem Autounfall hat meine Frau gesehen, als sie nach einem Jahr gemerkt hat, dass ich einfach wirklich behindert bin. Und so hat sie gesagt, sie will keinen Krüppel als Mann und ist näher gegangen. Und sie hat 3 Buben mitgenommen. Ich hatte 2 Linke und einen älteren Sohn noch. Und die waren dann 2x7 und 1x10. Und dann hat schon am ersten Tag der ältere Sohn gesagt, oh Vati, ich gehe nicht zum Mutti, weil ich bin nicht darauf vorbereitet war. Und er ist einfach quasi das 2. Unglück gekommen. Jetzt neben dem Geschäft und nicht meine Probleme zu dem Sohn schauen. Aber ich hatte auch nicht mal im Stich gelassen, was das gemacht.
Und der lebt bei dir jetzt?
Ja, der ist jetzt 33.
Ah, das ist schon so lange her.
Ja, das ist schon so lange her.
Und das ist immer noch, also wenn ich jetzt nochmal aufs Thema, wir kommen nachher auf das zurück, also das ist immer noch, also so lange ist das her, das sind 23 Jahre, oder, wo das her ist.
Ja, das ist es so, ja.
Dass die Albträume, die kommen nach wie vor.
Ja, die kommen nach wie vor.
Und das zweite Unglück, das du eben beschrieben hast, mit dem, dass deine Frau dich verlassen hat, dass 2 Kinder nicht mehr bei dir sind, das andere hast du mitgenommen. Ja, grosse Verantwortung, oder?
Ja, aber du musst jetzt weiterhören. Ich habe nach einem Monat die 2 Linge auch heimgekommen. Und der Hausarzt hat gesagt, es ist die Pflicht, zu diesen Kindern zu schauen, weil er einfach hat gemerkt, dass die bei mir auch besser aufgehoben sind. Und das ist ja auch eine grosse Last gewesen und das ist irgend alles gut gegangen. Und meine Kinder kommen mir nie vor, immer nur das böse Geschäft. Wegen der Kinder habe ich nie Angst in der Nacht, das ist einfach alles normal. Und einfach nur das Geschäft ist eingebrannt und wieso, das kann ich mir selber auch nicht erklären.
Aber das Geschäft, das gibt es immer noch. Du bist, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 59.
Und das Geschäft, das gibt es immer noch. Also es ist dort nicht das Schlimme eingetroffen, wie du es in den Träumen, in deinen Albträumen dann so vor dir siehst?
Also es gibt es noch, es gibt es gleich nicht mehr. Es ist folgendermaßen. Ich habe das dann einfach von mir aus gesagt, also, wenn du willst, dass die Kinder zur Schule auskommen, wenn du das willst miterleben, musst du jetzt hören im Geschäft. Und dann habe ich das einfach über die Pause über den Kopf verkauft. Und bin dann weggezogen aus dem Dorf und habe nachher für die Kinder geschaut. Und durch das ist es mir auch besser gegangen.
Ist das wahr? Also, es ist besser. Ich kann jetzt gerade sagen, irgendwie, das ist also auch noch irgendwie, ja, das ist noch heftig, wenn ein Arzt sagt, Verkauf alles. Es war ja irgendwo ein Bein für dich. Also, Arbeit ist ja auch ein Bein, oder? Nicht nur, nicht nur die Familie.
Ich kann mir vorstellen, wie es nachher weitergeht. Ja. Ich habe nur einfach ein Schwarz gesehen.
Ja.
Und gleich habe ich es gemacht. Ich habe dann eine IV-Rente bekommen, als ich das Geschäft alles überhaupt verkauft habe. Ich gewusst, ich bekomme eine Rente. Und dann habe ich das gemacht. Und die Buben sind gut geraten. Sie haben alle Beruf. Sie können studieren. Ist alles bestens. Ja. Aber das mit dem Geschäft geht nicht zum Kopf raus.
Obwohl du das Geschäft nicht mehr hast, geht es dir nicht zum Kopf.
Ich konnte es verkaufen, aber leider hat der Nachfolger über die Schnur gehauen und es ist nicht vom Konkurs gegangen. Mhm. Aber ehemalige Mitarbeiter, die ich hatte, ist nicht aus der Konkursmasse rausgekauft und es existiert noch in einer gewissen Form, aber nicht mehr gleich.
Ja. Du, und Albtraum, also du hast das Gefühl, es hat mit dem Unfall zu tun, aber dort, der Unfall, der kommt nie vor.
Nein, der Unfall selber kommt nie vor.
Das ist dann wie etwas, auf etwas anderes ja, wird es dann überlagert.
Ja, es kommt einfach immer vor, dass ich nicht genüge, dass ich, ich wollte, dass ich da nicht tue, aber ich kann es nicht.
Walter? Ich würde dir vorschlagen, dass du hinter den Kulissen noch mit unserer psychologischen Beratung darüber redest. Weil ich glaube, es muss nicht einfach so bleiben mit diesen Albträumen, oder? Dass du irgendwie wieder ins Bett kannst, ohne. Man geht ja auch, also ich nehme an, du gehst ja auch nicht mehr gerne ins Bett.
Nein.
Wir wissen darum, dass jetzt dann wieder irgend so ein Albtraum kommt.
Nein, das kann man nicht sagen. Ich gehe schon gerne schlafen, weil ich muss viel schlafen. Mit Körper braucht viel mehr Schlaf als vorher.
Also komm, wir machen das so. Du hängst nachher ab, nachdem wir uns Tschüss gesagt haben, und die Redaktion läutet dir an.
Das ist schön, ja. Merci vielmals.
Walter, alles Gute.
Ich wünsche dir alles Gute.
Und ganz gute Träume.
Ja, merci. Gell? Dir alles Gute.
Merci. Ciao, Barbara. Walter. Tschüss. Telefonnummer ist 0800 00 22 20. Ihr könnt uns aber auch ein Mail schreiben, wo ihr drin erzählt, ohne was, dass ihr nicht könntet leben oder nicht könnt leben natürlich. Oder vielleicht ist es auch schon in der Vergangenheit gewesen. Das Mail schickt ihr an nachtwach@srf.ch. Ihr könnt uns auch ein Mail schreiben. Dort braucht ihr ein SMS schreiben. Dort braucht ihr das Wort «wach». Und dann schickt ihr den Text an Zielnummer 530, kostet 50 Rappen. Und als drittes noch schreiben, diskutiert doch auf unserer Facebook-Seite und die findet ihr unter facebook.com/nachtwach. Ganz viele Informationen, jetzt sind ihr wieder dran. Adrian, das ist Barbara, Sali.
Ciao Barbara, das ist Adrian, ciao.
Du hast... Oder du kannst ohne was nicht sein, nicht leben?
Ohne meine Frau definitiv nicht.
Ohne deine Frau. Jetzt muss ich dich fragen, die Frau ist bei dir oder ist sie nicht bei dir?
Die Frau ist bei mir. Ich muss den Link machen zu letzter Woche. Dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf.
Ja.
Ich bin mit meiner Frau vom Doktor auf die Onkologie. Und dann haben wir auf der Onkologie einen ziemlich brutalen Bescheid bekommen, wie es halt auf der Onkologie so ist. Und wir haben zwei Kinder, die sind so ein bisschen am Pubertieren, die kommen, werden langsam gross. Und dann ist das Bild, der Krebs. Und ohne meine Frau und ohne die Mami von meinen Kindern geht es definitiv nicht.
Und das war so Peng gewesen,
also definitiv, ja.
Peng, ja. Kannst du ein bisschen aus eurer Geschichte erzählen? Aus eurer Geschichte vom Zusammenleben?
Ja, also wir kennen uns jetzt gerade 20 Jahre, meine Frau und ich. Wir sind 20 Jahre zusammen. Mit allen Ups und Downs. Wir haben zwei super, super liebe Kinder. Und der Krebs ist einfach plötzlich so Peng.
Ist das halt, Leben gekommen?
Ja, ist er halt erschienen plötzlich.
Mhm.
Ohne irgendwelche Vorzeichen. Und was das Schlimme ist, es ist eben ein relativ seltener Krebs.
Was ist es denn für einen?
Es ist ein Speicheldrüsenkrebs, der noch nicht so wirklich, also es ist ein Ohrspeicheldrüsenkrebs, der ist nicht wirklich erforscht. Irgendwo, man weiß nicht, ob sich der still hat, ob der wandert, ob der Züste macht. Und
also Metastase vor allem?
Ja, sorry. Und das Schlimme ist halt einfach, ich kann ja arbeiten und ich probiere auch nicht mit dem umzugehen, aber für die Kinder ist es relativ schwierig. Also sie wissen ja nicht, warum hat jetzt Sami heute einen schlechten Lohn und warum hat Sami heute nicht. Und
aber die Kinder wissen es, oder?
Die Kinder, doch. Wir haben so entsprechende Hilfe geholt für die Kinder, einfach für das Kinder wissen, dass sie nicht sie schuld sind.
Kannst du noch schnell erzählen, wie denn das war? Also hat sie irgendetwas gespürt, was sie gefunden hat, ich muss einmal zum Doktor, irgendetwas stimmt nicht?
Ja, sie hat, bevor sie die Diagnose hatte, hat sie so Gefühlsschwankungen gehabt und Hörstürze hat sie gehabt und Kreislaufprobleme und so. Und dann sind wir halt mal zum Doktor schauen, ob die Vitamine stimmen und so, und ob der Blutdruck gut ist und so. Und da hat man eigentlich zuerst nichts gefunden. Und dann war noch Ultima Ratio, so jetzt gehen wir auf die Onkologie, jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir das abklären. Mhm. Und dann sind wir halt zusammengegangen und sind ziemlich niedergeschlagen dort rausgekommen.
Was heisst, also eben, man tut sich ja dann alles irgendwo so vorstellen, oder? Mhm. Also bis ins letzte Detail, wenn es jetzt nicht gut kommt. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich kann nicht ohne, ohne sie, was heisst denn das? Also, was beinhaltet sie für dich und für die Kinder? Was ist die Frau, was ist die Mutter?
Also es ist eine super gute Mutter für unsere Kinder. Eine perfekt super gute Mutter. Ich habe mich jetzt auch noch beruflich verändert, weil ich einfach mehr daheim bin und mehr kann helfen kann. Weil ich habe ich ein bisschen blöd gearbeitet vorher, bin nicht so viel daheim gewesen. Probiere ich jetzt halt ein bisschen Verantwortung abzunehmen und ein bisschen mehr Struktur reinzubringen und so und ein bisschen mehr da zu sein. Primär für sie, aber auch für die Kinder, einfach für Support zu machen halt.
Ihr seid eine junge Familie, gell? Du bist 41.
Ja.
Deine Frau ist wie alt?
2 Jahre jünger, 39.
Und Kind?
14 und 12.
Wie haben die reagiert, als ihr es ihnen gesagt habt?
Unterschiedlich. Also der Sohn ist sehr offen gewesen. Der hat auch wissen, was Bestrahlung beinhaltet und so, was da passiert und warum und wieso. Und Tochter hat gar nichts gewusst. Und einfach, Mami, komm wieder heim und bist du wieder da. Und kann ich die jetzt noch in die Arme nehmen und da wieder jetzt und sage, ich hätte die gerne oder tut dir das weh? Und sie sich irgendwie nicht recht vorstellen. Die Mama ist zwar ins Spital alle Woche, aber es hatte keine Infusion, keinen Gips und keine Armübungen. Und ja, es ist so, für sie ist es schwierig gewesen, zum Fass irgendwo.
Ja, zum Erklären, was das überhaupt ist, der Krebs. Was sagt man Kind, was der Krebs ist? Also was habt ihr ihnen gesagt? Und was es könnte bedeuten, was es nicht unbedingt muss bedeuten?
Also wir waren bei einer grossen schweizerischen Institution, ich weiß nicht, ob ich den Namen darf sagen. Wir waren bei der Krebsliga und haben dort wirklich für Kinder wunderbar Bücher und Dokumentationen, wo man es dann wirklich spielerisch erklären kann. Dass das nicht sie schuld ist und dass man wieder heimkommt und dass das nicht nur schwarz und weiß gibt. Sondern dass man halt dran muss schaffen und dass das halt einfach statt das Kopf ein Tablettchen Bestrahlung ist alle Wochen oder irgendwie so eben so viel zu machen. Einfach auch ihnen den Druck wegzunehmen, dass nicht sie müssen drunter leiden, dass nicht sie müssen das Gefühl haben, wir sind schuld, dass jetzt das mache ich heute nicht mal, weil es halt im Spital war und die blöde Bestrahlung hat gehabt, sondern dass es halt einfach das blöde Viech ist.
Ja. Vor wie viel Zeit war das?
2 Jahre.
Und wie hat sich der Alltag in diesen 2 Jahren verändert?
Der hat sich sehr verändert. Der hat sich in dem Sinn sehr verändert, dass meine Frau braucht viel mehr Zeit für sich selber. Sie tut sich viel mehr sie will sich zwar nicht in den Fokus stellen und sie singt immer, das ist alles in Ordnung und jetzt grimmachen und säckeln. Aber sie braucht viel, viel, viel mehr Zeit für sich selber. Mhm. Und sie ist viel reservierter. Was ich aber auch Respekt habe davon, weil ich weiss nicht, wie es mir ging, wenn ich mit dieser Diagnose müsste rumlaufen. Und für Kinder ist es schwierig, weil Kinder halt wirklich eben pubertieren und bei mir ist es halt manchmal lustig und die Mami hat gerade gar keine Musik gehört dafür. Mhm. Und die Mami nimmt es dann persönlich. Und, aber eben ohne geht gar nicht.
Also und eure Beziehung hat sich dann auch verändert durch das?
Ja, also? Jawohl, ja, ja. Mhm. Aber nicht unbedingt zum Negativ, also hätte ich gar nicht gesagt. Das ist einfach, es ist einfach anders geworden. Es ist vielleicht nicht mehr so intensiv oder so. Aber
es ist anders intensiv?
Anders intensiv, ja.
Erzählt ihr euch viel dann noch so, weißt du, aus dem Leben oder wie das Leben könnte weitergehen? Also redet ihr viel miteinander? Du hast zwar gesagt, sie brauchen sehr viel Zeit für sich selber, aber gibt es die Gespräche?
Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich, weil sie ist schon sehr mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und sie ist schon nicht so, seitdem nicht mehr so bereit, sich aufzutun irgendwo. Mhm. Und es ist manchmal schon kontraproduktiv, wenn sie fragen, wie geht es, weil sie einfach, ja, sie muss sich sein und ihre Ruhe haben. Und
mhm. Wie sieht denn das Krebsbild heute aus, nach 2 Jahren?
Ja, für einen Moment hat er sich still, der Lieb. Aber man weiss das halt nicht, weil man eben sehr wenig weiss von diesem Krebs. Mhm. Ist es
also sehr ist immer irgendwie so das Damoklesschwert, oder?
Schwebt ja, das ist über latent, ja.
Über euch. Ja. Das tut ja die ganze Familienstruktur auch verändern.
Ja, oder? Ja, definitiv. Mhm.
Wenn du sagst, definitiv geht es nicht ohne sie. Mhm. Also sie muss einfach weiterleben. Oder? Das ist eigentlich die Botschaft. Sie genau. muss einfach weitergehen.
Genau.
Und wenn jetzt das nicht so wäre, was wäre dann?
Das wäre hart. Das wäre ganz hart. Das wäre, glaube ich, für alle schlimm. Mhm. Ich glaube, das wäre aber das super gegangen.
Aber in so schwierigen Situationen setzt du dich mit dem Thema den Tod auch auseinander? Oder ist das irgendetwas, ich habe es nicht selber so ganz, ganz nahe erlebt jetzt wie du, aber ich habe es auch schon erlebt. Setzt du dich mit dem Tod auseinander oder lässt es irgendwo?
Nein,
das darf jetzt nicht kommen.
Nein, das muss realistisch genug sein oder pragmatisch genug sein. Dass ich mich mit dem muss befassen. Und ich tue mich auch sehr intensiv damit befassen. Also nicht überintensiv, aber es gibt schon Momente, wo ich einfach so für mich herhocke und denke, hey, hallo, wenn es denn wirklich so ist, was machst du? Wie gleist du das auf? Wie geht es weiter? Mhm. Was machst du? Mhm. Die Momente kommen schon. Die Momente habe ich schon. Mhm.
Und mit dem Kind kannst du auch darüber reden und mit der Frau?
Für meine Frau ist es kein Thema.
Der Tod?
Nein, das gibt's nicht. Das gibt's definitiv nicht. Und mit dem Kind tue ich einfach, also unser Sohn, der will den Koch lernen und wir kochen viel zusammen. Wenn ich daheim bin, kochen wir eigentlich immer zusammen. Mhm. Und da haben wir so ganz gute Gespräche und dann probiere ich einfach dagegen wieder zu sagen, hey, hallo, du kannst nichts dafür, dass jetzt die Mami halt nicht mal und jetzt tun wir das Beste daraus machen und machen mal eine Freude und machen etwas. Mhm. Irgendwie so halt ein bisschen.
Ja. Also es kostet extrem viel Kraft auch. Und
ja.
Und, so die 2 Jahre, das sind die strengsten Jahre gewesen,
ja.
Die du erlebt hast.
Das waren sehr strenge Jahre gewesen.
Und hast denn du jemanden, ich meine, du, jetzt auch in diesem Gespräch, also du kannst ja, du willst ja auch darüber reden und so, aber hast denn auch sonst noch jemanden, wo du kannst darüber reden? Ich finde das ja noch wichtig, also weißt du,
ja, ich finde... also sonst macht man sich ja kaputt, wenn man nicht reden kann.
Ja,
das macht man sich völlig kaputt.
Ja. Also gehst du in eine Therapie oder irgendwie so?
Nein, ich rede mit einem ganz guten Kollegen, der weiß ganz viel von mir, von uns.
Mhm.
Und wir sind ja schon zusammen fort gewesen und da tue ich mich wirklich schon ziemlich viel mal auf einfach und sage, jetzt musst du zulassen, jetzt geht es nicht, also jetzt musst du da sein, fertig, Schluss.
Ja. Das ist super, oder? Wenn dann auch jemand dann da ist in dem Moment.
Mhm. Und meine Mutter ist sehr ein wichtiges Standbein für mich. Ich bin ein Mammon, aber meine Mami ist sehr wichtig. Seit den 2 Jahren. Also. Das ist. Und mit den Kindern tue ich halt wirklich einfach viel. Mit den Kindern zusammenhackeln und berichten. Und
also muss ich dann nicht immer über das sein, sondern es kann über das Leben sein.
Genau.
Oder? Genau. Über das Schöne.
Genau.
Gibt es jetzt gerade im Moment etwas Schönes im Leben?
Bei uns oder bei mir?
Bei dir. Aha. Bei dir. Sag mal bei dir und nachher kannst du noch sagen bei uns.
Also bei mir gibt es etwas Schönes. Ich habe eine neue Stelle angefangen. Ich fühle mich absolut wohl.
Mhm.
Ich habe absolut, ich bin viel mehr daheim und es ist viel regelmässiger und es ist viel. Ich habe viel weniger Druck und bin viel gelöster. Das ist ein Positiv. Und das ist definitiv etwas, was ich viel früher hätte machen sollen. Hm. Und bei uns, meine Frau geht im Moment nicht schlecht. Sie hat über die Weihnacht ein bisschen Probleme gehabt. Sie hat ein bisschen medizinische Probleme gehabt in der heiligen Zeit. Aber ja, im Moment geht es, glaube ich, nicht schlecht.
Hey, ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Glück und Kraft.
Ja, danke. Wir brauchen die und wir arbeiten dran. Wir sind wirklich eine ewige Baustelle.
Mhm. Aber eben, es hat auch positive Sachen, sehr viele positive Sachen und Kinder. Also ganz viel Glück.
Danke vielmals.
Wenn du, also ich auch für dich das Angebot, wenn du noch willst, hinter der Kulisse weiterreden, kannst du das also ungeniert. Dann würde die Redaktion, du musst nur ja oder so sagen, dann läutet die Redaktion zurück.
Ja. Ja, vielleicht könnten wir noch eine dritte oder vierte Option haben.
Genau. Ja, vielleicht gar nicht so. Also gut, dann machen wir das so. Die Redaktion los mit.
Ja.
Läutet dir an, wenn wir abgehängt haben.
Also, ja, ist gut.
Okay. Adrian, danke vielmals
fürs
Gespräch.
Vielmal.
Und alles Gute. Ja, merci. Ciao, Adrian. Ciao. Tschüss. Ja, das war Adrian. Dann hat uns geschrieben, zum Beispiel über Facebook, Andrea Krummenacher: Ich kann nicht ohne meinen Lieben und ohne der Liebe Gottes. Oder der Thomas Nick: Ich kann nicht ohne meine Lieben und der Liebe. Ah, das ist ja nochmals gleich. Ich habe es falsch gesagt. Andrea hat nämlich geschrieben: Ich kann nicht ohne Kind, Mann, Hund, Kaffee und Jockey. Also trotz Brille habe ich es nicht richtig können lesen. Dann die Manuela Geier. Sie hat geschrieben: Ich kann nicht ohne meinen wunderschönen 10 Wochen alten Sohn und meinen super tollen Mann. Oder der Ruben Stutz: Ich kann nicht ohne meine Freunde. Flavia Bäder: Ich kann nicht ohne Haustiere leben. Alles gebe ich her, nur die Seelenheilertiere nicht. Und Barbara Ackermann: Ich kann nicht ohne Familie und nicht ohne Hunde und nicht ohne mein iPhone. Also, läutet an und erzählt, ohne was oder wer, das ihr nicht könnt. 0800 00 22 20. Rita, das ist Barbara.
Ja, sorry, Barbara.
Hoi.
Hoi.
Was ich isch du nicht ohne?
Definitiv nicht ohne Bücher sein.
Ohne Bücher? Wie viel hast
du? Ja, ich, das klingt ein bisschen übertrieben, aber ich bin jetzt dann 61 und ich glaube, durch meine Hände sind etwa 10'000 Bücher gegangen mittlerweile.
Warte, jetzt müssen wir auch verrechnen, gell? Das heisst, pro Woche liest du wie viele Bücher?
Ich lese im Tag etwa ein Buch, ungefähr so.
Im Tag? Aber dann musst du extrem Zeit haben.
Ja, jetzt habe ich viel Zeit. Aber früher, als ich noch gearbeitet habe, ich habe im Ex-Libris gearbeitet.
Mhm.
Und zwar aufgrund von einem Inserat, wo in der Zeitung stand, machen Sie Ihr Hobby zu Ihrem Beruf, und das habe ich dann gemacht.
Ja.
Und bin jeden Tag mit Begeisterung gearbeitet. Und irgendwann ist das Gottzentrum aufgegangen und ich habe in Triemli gewohnt. Und dann bin ich 1,5 Stunden unterwegs gewesen und dann habe ich immer Zeit gehabt zum Lesen.
Mhm. Und das hat dich nicht gestört irgendwo? Also weißt du, es können nicht alle lesen in einem Bus oder so?
Doch, das kann ich sehr gut. Und manchmal am Morgen früh, wenn ich dann so im Bus reingegögelt bin oder im Tram und ich habe irgendetwas ganz Lustiges gelesen und habe putz rausgelacht, weil es mich einfach gegoogelt hat, habe ich manchmal ganz spannende so Augenblicke erlebt, wo mich die Leute so angeschaut haben. Jetzt kann die am Morgen früh schon lachen.
Genau. Und dann hast du gesagt, ich lache übrigens über die und die Stelle.
Wegen dem und dem. genau. Oder zum Beispiel habe ich ja Zörliken immer müssen umsteigen und bin immer auf den gleichen Bus. Mhm. Und der Chauffeur hat das gewusst und dann hat er manchmal gesagt, wir müssen noch warten auf das Fräulein mit dem Buch.
da kommt mir gerade etwas in den Sinn. Mit einem kleinen Buch schaue ich manchmal das Wimmelbuch an. Und dort drin ist eben immer eine, die von jeder Seite auf die andere, die ist immer lesend. Die läuft dann natürlich auch irgendwo in eine Stange rein. Im Bus bleibt sie dann sitzen und so. Ja. Sie dann kann aussteigen. Wird dir auch schon passiert sein?
Ja, ist mir im Zug schon passiert. Mhm. Aber ich kann es gehen und dann spielt das keine Rolle, wenn man Zeit hat.
Ja.
Ich finde Bücher, ich habe mir ja das Lesen auch selber beigebracht.
Als Kind?
Ja.
Also, ich meine, das macht ja fast jedes Kind selber, oder nicht?
Ja, vielleicht heute nicht mehr so. Also, aber mir hat trotzdem zukünftige Schwägerin hat mir auf Hochdeutsch, sie hat mit mir konsequent nur Hochdeutsch geredet.
Mhm.
Und dann hat sie mir Bücher vorgelesen, so Märli-Bücher. Mhm. Ich weiss nicht, bei dir sind das vielleicht noch ein Begriff, die Nestle, Peter, Geier, Kohler Bücher, wo dann man können Bildchen reinkleben und, und dann hat sie mir das vorgelesen und dann hat sie mir immer wieder müssen das Gleiche vorlesen, bis ich es auswendig haben können und so habe ich gelernt lesen.
Ah, interessant. Und also auswendig gelernt und dann hast du nachher das Buch angeschaut und hast und den Text angeschaut und dann hast du es gewusst.
Ja.
Aber die Buchstaben hast du so nicht gerade gekannt, oder?
Nein, aber die ganzen Wörtli.
Ja.
Und ich habe später, Jahre später, als ich Aufgabenhilfe gemacht habe mit Kind, fremdsprachigen Kind, und ich gemerkt habe, die lesen so fließend, aber sie wissen eigentlich nicht, genau, was es ist. Ich dachte, aha, die können es auch auswendig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, fangen wir hinten an mit dem letzten Wort und lesen die Hinterschied.
Mhm.
Und dann haben sie dann gleich auch einen Fortschritt machen.
Ja, das ist easy.
Ja.
Und was liest du denn jetzt gerade? Jetzt hast du sicher ein bisschen Fernsehen geschaut oder Radio
jetzt
gelesen.
Jetzt habe ich Fernsehen geschaut, ja.
Aber was hast du vorher gelesen?
Also, jetzt gerade bin ich sehr dran mit diesen Büchern «The Power» und «The Secret», also die Bücher, die einem eben helfen in bestimmten Situationen.
Mm-hmm.
Auch und das Gespräch, das vorhin war, da habe ich gedacht, das wäre...
Also mit Adrian.
Ja, auch der Mann vorher, der beschrieben hat, seine schwierige Situation. Das wären noch gute Bücher. Mm-hmm.
Also du liest quasi von Sachbüchern über Roman, Biografien, einfach alles.
Und wenn es mir super gut geht, dann tue ich selber schreiben.
Das wollte ich jetzt eben fragen. Zuerst habe ich noch schnell eine andere Frage. Wenn man im Tagesbuch liest, ich kann mir das ja nicht vorstellen, 300 Seiten, bringst du denn das wirklich, also weisst denn du noch am anderen Tag, was für ein Buch du, also könntest du es zusammenfassen?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Gut, und jetzt kommen wir noch zum Schreiben.
Mhm.
Was schreibst du denn?
Ja, also es ist ganz normal, dass wenn jemand jetzt einen Geburtstag hat oder ein Fest, dann ist es immer klar, die Rita macht eine Schnitzelbank.
Mhm.
Oder ich tue selber einfach Gedicht schreiben, so situationsbedingte Sachen auch.
Mhm.
Oder ich habe zum Beispiel auch nicht in den Bergen ein Salzhütchen.
Mhm.
Und dann tue ich manchmal so... Ich habe auch dort eine Kollegin, die selber auch gedichtet und schreibt. Und wir haben jetzt abgemacht, dass wir einander jetzt in Gedichtform schreiben und irgendwann vielleicht ein Büchlein rausgeben, ein Gedicht von ihr, eins von mir.
Mm-hmm.
Ja.
Also das Lesen, also einerseits Lesen, Wissen, sich weiterbilden und andererseits irgendwo selber Ideen, kreativ sein, selber das aufs Papier bringen. Jetzt möchte ich etwas hören. Hast du gerade etwas da, wo du mir könntest vorlesen oder uns könntest vorlesen?
Nein, aber ich könnte versuchen, etwas noch zusammenzubringen, vielleicht auswendig.
Ja.
Hast du gesehen? Jetzt hat die rote Haare. Hast du gesehen? Hast du gehört? Ist das echt wahr? Der sowieso hat Nierenstein. Ob das vom Lebenswandel sei? Und jeder weiss so viele Sachen. Wär's nicht zum Heulen, wär's zum Lachen. Und so weiter und so fort.
Ach, also einfach so. Ja. Also so aus dem Leben greifen.
Aus dem Leben greifen. Weil das ist zum Beispiel entstanden. Ich hatte ganz viele Tageskinder. Weil ich bin dann irgendwann alleinerziehend gewesen. Und habe nicht wollen, dass mein Kind allein aufwächst und ein kleiner Egoist wird. Und dass ich ihm auch nicht die Liebe für 7 Kinder über den Kopf ziehen, weil ich nur eins habe.
Und nachher nicht kannst loslassen.
Genau. Ja. Und dann habe ich Tageskind, ganz viel. Und dann hat er einmal gesagt, er hat Bauchweh. Und wo er dann gefragt hat, ja, haben wir eine Prüfung in der Schule? Nein, ich habe wirklich Bauchweh. Habe ich im Doktor angerufen und dann gesagt, ja, also mein Kind hat Bauchweh, aber ich sehe nicht so sicher, ob wirklich im Bauch oder ob er einfach wieder einmal ein Männergespräch bräuchte. Und dann sagte er, ja, dann soll er vorbeikommen. Dann hat er müssen etwa 3 Kilometer Velo fahren, weil der Arzt ist nicht gerade im Dorf selber gewesen. Und dann habe ich das so gehört, eben das Telefon, Sorgetelefon so quasi. Bei mir sei es eben schön, Kind sein, wenn wir nicht will in die Schule, können wir einfach ein bisschen Velo fahren. Und dann habe ich dann das Gedicht geschrieben, habe das in die Zeitung da, dort.
Ah, das ist dann sogar in die Zeitung geschrieben.
Sorgetelefon, ja.
Und nachher kann man es ausschneiden und nachher selber irgendwo wieder ankleben.
Ja, genau. Es hat dann aufgehört mit dem Satz, ich wünschte von Herzen, das hätte ein Ende, damit alle Leute weniger Sorgen haben.
Gut. Also dann schreib weiter und mach aus dem Projekt etwas.
Ich denke es. Und wenn es würde entstehen, verspreche ich dir, dann würde ich dir so ein Buch
holen. Mach das. Mach das unbedingt. Also Rita, danke vielmals fürs Telefon.
Ist gerne.
Alles Gute, gute Nacht.
Dir auch. Ja, ich tue dir jetzt noch ein bisschen zuhören.
Ja, mach das. Mal schauen, wer jetzt kommt. Bin gespannt.
Ja,
also,
gut.
Alles
okay.
Gute.
Tschüss.
Ciao. Und der Stefan ist jetzt am Telefon.
Ja, hallo.
Sorry, gell, ist manchmal ganz überraschend. Dann wartet man und dann nachher, jetzt bin ich dran.
Ja, ist gut, ja, hoi.
Hoi. Erzähl mir, ohne was oder wer, dass du nicht kannst.
Leben. Also, ich bin im Spital. Ich habe relativ schwere Krankheit und habe gedacht, ich rufe mal an. Es ist immer eine schwierige Geschichte, wenn man Schmerzmittel hat, so richtig Opiat, wo man eigentlich nicht eben kann ohne sein, dass man kann leben kann. Sagen wir mal so.
Genau, also ohne lebenswichtige Medikamente geht es nicht.
Ja, eben, vor allem von dem, eben, die Schmerzmittel, die natürlich nicht so ganz ohne sind.
Ja, du hast, wo
man
immer
die Komplikationen bekommt, teilweise mit Ärzten und
Ich habe es richtig verstanden, du bist jetzt aktuell im Spital.
Ja, sie mit, ja.
Und bist du dann immer allein in einem Zimmer?
Ja, ich bin allein in einem Zimmer. Ich bin seit Mitte August im Spital. Ja.
Mitte August? Und was hast denn du für eine Krankheit?
Es geht immer um was zu essen. Im Körper. Jetzt sind sie gerade in den Beinen. Mhm. Als Kind sind sie im Bauch drin gewesen. Und eigentlich seit ein paar Jahren. Sind die Schmerzen einfach immer grösser geworden und es ist dann eigentlich nicht mehr gegangen ohne einfache Schmerzmittel wie eben so von Stan, Dramal und so.
Also du hast immer mit Medikamenten eigentlich gelebt?
Ja, das schon, ja. Aber natürlich nicht mit solchen Medikamenten.
Ja, bin ich jetzt aber ich da, meine, schon als Bub dann, oder wie?
Ja, das schon, ja.
Wie sagt man denn dieser Krankheit?
Oh Jesus Gott.
Aber die hast du dann schon als Kind gehabt?
Ja. Also einfach im Bauch hin und jetzt sind sie einfach in den Beinen und in den Armen.
Also innerlich oder äußerlich?
Die sind innerlich.
Die sieht man nicht von außen.
Man sieht sie schon von außen. Also irgendwo muss ja das Zeug dann auch mal raus,
ja,
wo
ja.
drin ist.
Du, und weiss man dann, woher das kommt? Und
nein.
dass es immer weitergeht?
Nein.
Nicht, also du weisst es nicht. Also die Ärzte wissen es wahrscheinlich schon.
Nein, die Ärzte wissen es auch nicht.
Auch nicht?
Nein.
Wie ist denn das, wenn man seit dem August im Spital ist, im Bett liegt?
Also ich bin es eigentlich gewöhnt. Ich bin eigentlich mehrheitlich im Spital aufgewachsen. Von dem her. Weil das ja seit der Geburt ist.
Kennst du nichts anderes fast?
Ja, genau. Kann man so sagen.
Und was heisst das denn? Also, man könnte auch sagen, du kannst nicht ohne Spital, nicht nur ohne Medikamente, du kannst nicht ohne Spital leben.
Ja, also es wird eigentlich gut ohne Spital.
Ja, aber ich meine, die Realität ist eine andere.
Ja, die Realität, ja. Ja, ich hoffe natürlich nicht, dass es noch das ganze Leben lang so wird sein.
Aber was heisst das für dich? Also ich meine, was heisst das? Du bist auch noch jung. Also du bist, jetzt muss ich schnell schauen.
Über 40, ja.
Also was heisst das, wenn man über 40 Jahre lang immer wieder im Spital ist?
Man gewöhnt sich alles, sage ich auch. Ja, man gewöhnt sich alles. Man ist natürlich jedes Mal vor dem Ding dann... macht man sich irgendwie schon gewisse Hoffnungen, dass wenn ich jetzt ins Spital gehe, dass es nachher wieder gut ist, oder?
Mhm.
Also immer wieder, also ja. Mhm. Das hat dann schon, man denkt dann schon, ja gut, jetzt gehe ich halt wieder, vielleicht ist es dann nachher wieder gut, oder?
Mhm.
Wenn du rausgehst und... Irgendwann muss es ja gut sein.
Irgendwann müsste das Gift draussen sein?
Ja, Gift, ja, das geht wahrscheinlich lang, bis ich entgiftet werde,
mhm.
habe ich das Gefühl.
Ja, ich meine nicht das andere Gift, das, wo du noch ein Gift wieder dafür brauchst,
zum
betäuben quasi.
Ah ja, klar, ja. Gut, das ist natürlich nicht mehr so, wie es erst mal, eben, dass irgendwie ein halbes Fleisch bekommst und eben ein schönes Gefühl bekommst und einschlafst und so. Das Gefühl, also das habe ich natürlich schon lange, muss ja wirklich eigentlich da ist auch Spritzen, dass ich kaum noch anlaufen, oder? Dass ich einfach keine Schmerzen in Anführungszeichen mehr habe. Oder?
Mhm. Du bist unter anderem irgendwo ein Schmerzpatient, oder?
Also, ja, schon, ja. Also, ja, also man sagt,
ein chronischer Schmerzpatient. Das heisst dann, also was hast du jetzt heute zum Beispiel, wie du gesagt hast, ich kann nicht ohne Medikamente, im Prinzip auch nicht ohne Spital, was hast du jetzt heute alles an Dosen eingenommen? Oder müssen einnehmen?
Also Medikamente?
Ja.
Ja, das sind irgendwie 4 verschiedene Antibiotika gewesen. Jetzt haben sie heute können da eben die grosse Infusion wegnehmen.
Mhm.
Also überraschungsweise.
Mhm.
Und jetzt hat man einfach mal alle 4 Antibiotika gestoppt.
Mhm.
Zum Schauen nach 4 Tagen kann ich so Abstrich machen und dann sehen sie, ob die verschiedenen Viren weg sind.
Ja.
Und dann ist man natürlich auch noch unter, sagen wir dem schon wieder, isoliert. Also man muss sich speziell anlegen, momentan, wenn man rausgeht.
Mhm.
Dass man nicht etwas anderes gibt, oder? Ja, mhm. Ansteckt. Und einfach, man muss aufpassen, oder? Und eben auch durch die vielen Operationen und so hat man natürlich eine durch die Transfusion den Hepatitis C-Virus geschenkt, oder, wo dann auch ausgebrochen ist. Wo man nicht unbedingt gebraucht hätte.
Mhm.
Und das ist natürlich dann auch etwas, das wütet im Bauch und es gibt dann alles Schmerzen und irgendwann eben kannst du halt die Schmerzmittel nicht mehr mit einem gewöhnlichen Schmerzmittel betäuben oder zur Zeit beseitigen eigentlich, also oder ausschalten, sage ich dem einfach. Weil die Schmerzen sind ja immer da und durch Medikamente und eben auch durch andere Medikamente probierst du die Schmerzen auszuschalten.
Ja. Und das klingt aber auch nicht immer. Also auch mit Opium, mit Morphium und was weiß ich.
Also Morphium ist es nicht. Das ist, ja, es ist etwas Ähnliches wie Morphium. Mit Morphium selber verträge ich nicht. Es ist ein bisschen tiefer.
Ja.
Also einfach Stufen tiefer oder anders.
Ja.
Aber es geht auch um das Betäubungsmittel.
Mhm.
Die Medikamente, die ich habe.
Mhm.
Also von dem her es geht nicht ohne. Ich denke, es ist immer, also da bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Es ist teilweise schwierig, mit diesen Medikamenten zu leben, weil man wird in Anführungszeichen eine gewisse Abhängigkeit besteht dann, oder vom Körper.
Ja,
oder, im Kopf hin, ja, oder so.
Also wenn du ja schon, eben, du sagst ja, du hast schon als Kind, oder, hast du müssen irgendwelche Medikamente nehmen, jetzt sind sie noch nicht so stark gewesen. Du sag mir jetzt mal, wie siehst du denn, wie soll das Leben weitergehen? Also wie siehst du deine Zukunft? Jetzt bist du
Also, sagen wir es mal so, meine Wunsch-Zukunft. Also ich arbeite eigentlich immer noch daran, dass eines Tages das Zeug irgendwie sich in Luft auflöst und dann irgendwie, ja, dann einfach wieder kannst leben. Also vor allem wünsche ich mir mal ein Leben ohne Schmerzen. Das ist mal das,
wie stellst du dir das vor, ein Leben? Also wenn nur schon die Vorstellung, was ist ein Leben ohne Schmerzen für dich? Was ist keine Schmerzen haben? Was ist das für ein Zustand?
Da probiert man sich vorzustellen. Ich weiss gar nicht, wie das könnte sein. Einfach, dass nicht mehr weh tut, dass kein Medikament mehr brauchst. Wenn du vorgehst oder so, dann musst du mitschweigen. Dass du dich einfach kannst bewegen ohne Hindernis, sagen wir es mal so. Und dass dann nachher, ich muss natürlich dann wieder aufpassen, weil ich stelle mir das dann so vor, dass ich nachher Vollgas, also dass ich sicher Vollgas gebe, weil jetzt kannst du natürlich nicht viel machen in Sachen Bewegung und so. Oder?
Nein, überhaupt nicht. Du hast
schon verschiedene Träume, die du dann machen würdest.
Also sag nur einen Traum, einfach einen Traum zum Schluss von diesem Gespräch, weil es ist...
Also
einer von den grössten ist natürlich irgendwie, dass die Krankheit weggeht, aber dann, wenn du keine Schmerzen mehr hättest, wenn alles weg wäre, was ist der grösste Traum?
Der nächste Traum wieder wäre, normal zu arbeiten, wieder mal einen normalen Lohn können verdienen, weil jetzt bin ich auch in der Einschau. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr grosser Traum, aber ob das arbeite, ist man irgendwie, auch mit 50 kommt man dann sicher irgendetwas über zum Arbeiten.
Das wünsche ich dir.
Sicher geht das, ja. Also die Ärzte sagen, das ist Schmunzeln, damals, wenn ich sage, wenn ich da meine Ziele damals bekannt gebe, dann schmunzelt es nur noch.
Was sagen sie dann? Vergiss es oder was?
Nein, sie lassen mir meine Ziele.
Das ist gut, oder deine Träume? Ich glaube, ohne Träume geht es nicht. Das wäre auch noch gut.
Ja,
ohne
Träume kann ich
nicht leben.
Sagen, wenn man kein Ziel hat, wenn es nur so klein ist, also muss natürlich realistisch sein.
Ja.
Oder wenn ich das nicht hätte, dann nachher wäre ich wahrscheinlich irgendwie so ein Häufer Elend, das einfach umeinander wird. Also, wenn man kein Ziel hat, dann nachher, für was müsst ihr kämpfen?
Also jetzt wünsche ich dir einfach das erste Mal, Stefan, dass du irgendwie wieder mal aus dem Spital kommst.
Ah ja, das wünsche ich mir auch.
Mir? Oder dir?
Das ist wahrscheinlich gleich.
Ehrlich?
Ja, also, wenn man jetzt Medikamente und alles wegnehmen könnte.
Dann ist gut.
Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, wo ich gross... Ja, wo, sagen wir, eine Operation oder so, habe ich jetzt ja nicht in der nächsten Zeit. Das haben sie ja verschoben. Und dann denke ich, irgendwann kann ich wieder mal heim. Also jetzt muss ich schon wieder mal heim schauen, wie es aussieht.
Okay, ich drücke dir den Daumen, Stefan. Alles Gute. Gesundheit vor allem. Danke fürs Gesundheit vor allem.
Ah ja, das ist wichtig.
Genau. Und danke fürs Telefon. Schlaf dann gut, gell?
Ja, du auch.
Merci. Ciao, Stefan. Ja, tschüss. Markus, das ist Barbara.
Hoi Barbara.
Hoi. Ja, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann, seit ich 15 bin, nicht ohne Medikament leben.
Und was sind das für Medikamente?
Vor allem Blutdruckmittel und Psychopharmaka.
Und warum musst du die nehmen?
Weil ich... unter sehr starken Panikattacken leiden. Und das hat eigentlich in der Schule angefangen, mal in einer Pause. Bin ich mit meinen Schulkollegen auf dem Pausenplatz gewesen und dann bin ich zusammengefallen und dann hatte ich einfach einen extrem hohen Blutdruck gehabt.
Also ist einfach schwarz geworden vor den Augen und bist zusammengekippt?
Ja, also zuerst ist eine wahnsinnige Angst vorausgegangen und dann hat es gemacht Wusch und dann bin ich zusammengekippt. Und dann haben sie mich zum Doktor gebracht und haben das irgendwie so ein bisschen diagnostiziert, irgendwie so Ja, ich war dort mal 15, Wartungsstörungen und irgendwie, das wird sich dann schon wieder erholen.
Und magst du dich erinnern an die Angst? Also, kann man die in Wort fassen, was es für eine Angst war mit 15?
Ja, das ist eine Todesangst. Da hat man das Gefühl, jetzt stirbt man. Also,
einfach, die ist einfach plötzlich so quasi plötzlich über dich
hergefallen. Von einer Sekunde auf die andere, ja.
Und das war das erste Mal, gewesen, wo du so Angst gespürt hast?
Ja.
Du bist nicht irgendwo aufgewachsen in einer Familie, wo die Angst von den Kindern geschürt worden ist mit irgendetwas?
Ja. Mal, ich hatte einen Vater, der sehr, wie soll ich sagen, sehr brutal war, sehr gewalttätig war. Mhm. Aber der ist weggegangen, als ich 3-jährig war. Also, ich kann mich schon noch erinnern, dass dort gewisse Gewaltausbrüche waren, gegen meine Mutter zum Beispiel. Mhm. Aber,
also, wo man halt dann vielleicht eben gleich als Bilder speichert.
Ja.
Aha.
Und dann hat man das einfach mit blutdrucksenkenden Mitteln behandelt und nach 3-4 Wochen hat man gefunden, ja, das ist wieder gut und hat das wieder abgesetzt. Und dann hat das, hat das vielleicht 3 Tage gehalten und dann ist das wieder losgegangen.
Also wieder in der Schule,
ja.
Wieder zusammengefallen und wieder irgendwo so eine, ja, Todesangst. Bilder dazu, Todesangst, was sind das für Bilder? Wenn Sie so Farben müsstest benennen dazu?
Es sind nicht Bilder, sondern es sind Empfindungen. Man hat da kein Zeitgefühl mehr.
Mhm.
Man hört Stimmen, wie wenn es total aus dem Jenseits kommt. Also es ist alles so unwirklich. Also, und man hat immer das Gefühl, in den nächsten 5 Minuten trülle ich durch.
Mhm.
Also jetzt werde ich einfach verrückt. Also bin ich irgendwie... Jetzt will ich gar nicht auf gut
sein. Also irgendwo das Merken darüber, dass da etwas nicht stimmt, oder?
Ja.
Also das Merken darüber und so und gleichzeitig nicht können daraus raus aus dem,
ja,
aus diesen Gefühlen, aus diesen Emotionen. Und das hat sich überhaupt dann nicht verändert. Also du sagst ja, ich kann nicht leben ohne die Medikamente und Psychopharmaka.
Ja, ich habe dann eine kaufmännische Lehre angefangen und habe die sogar durchgestanden, habe sie sogar bestanden. Aber es hat immer wieder Tage gegeben, also vor allem wenn ich in die Berufsschule haben musste, eine Stunde lang mit 20 Leuten in einem Zimmer hocken, da habe ich Minuten gezählt, weil
es immer enger geworden ist,
ja.
Es ist zu viel gewesen.
Und ich hatte auch die Option immer gehabt, wenn es gar nicht mehr geht, dann kann ich geschwind raus und wieder reinkommen. Und das war eigentlich für mich eine Tortur gewesen. Mhm.
Und wann hat man dann gesagt, also das ist jetzt nicht einfach nur am Blutdruck und man muss jetzt nicht nur Blutdruckmittel nehmen, sondern... Da braucht es einfach noch anders, da braucht es irgendwie Therapie, da braucht es irgendwie andere Medikamente.
Das ist sehr, sehr lang gegangen.
Mhm.
Also ich glaube, bis ich bereit war, bin, wirklich Therapie zu machen und die Medikamente wirklich regelmäßig zu nehmen, das war im 97 gewesen.
Also ein langer Prozess,
ja,
bis dort dann. Weil du dir das nicht selber hast können eingestehen oder wegen was? Obwohl du ja das vorher sehr schön beschrieben hast, oder? Da ist irgendwo, da ist irgendwie die Intelligenz wo weiss, es stimmt etwas nicht, oder? Ich bin wie im falschen Film. Also hast du es ja irgendwo so gewusst.
Das war auch ein Tabuthema. Ja. Ich konnte in der Familie mit niemandem reden. Meine Mutter hat das irgendwie, sie hat das einfach, ihr hat das Angst gemacht. Mhm. Meine Geschwister, die haben einfach irgendwie gefunden, ja, jetzt spinnst du wieder mal, jetzt hast du keine Lust, jetzt willst du nicht aufstehen.
Genau.
Und nach der Lehre habe ich dann verschiedene Jobs angefangen und habe die meistens wieder verloren, weil ich einfach, wenn ich so Tage hatte, da habe ich die Wohnung gar nicht verlassen. Da bin ich einfach nur noch daheim gehockt, irgendwie auf einem Stuhl und
also es sind nicht nur Ängste, sondern dann auch Depressionen dazu. Ja. Wir müssen sich ein bisschen vorwärts rollen. Ja. Wir haben nämlich nur noch anderthalb Minuten miteinander zu reden. Im Jetzt, also jetzt, wo stehst du jetzt?
Jetzt stehe ich so weit, dass ich einen 30%-Job habe. Danach. Und ich arbeite als Hauswart, also ganz etwas anderes.
Als was du gelernt hast?
Ja.
Ja. Und wie geht es mit den Ängsten und mit der Depression?
Ich gehe regelmäßig in Therapie. Ich habe jetzt gerade wieder einen Wechsel von den Medikamenten, weil es gibt Medikamente, die wirken vielleicht 10 Jahre lang und dann sind sie wie auspowert.
Mhm.
Und danach wirken sie einfach nicht mehr. Und jetzt bin ich gerade momentan wieder ein bisschen am pröbeln, was könnte helfen. Und das ist wieder eine schwierige Situation, bis man irgendwie
bis man wieder das Richtige hat.
Ja.
Also das Leben ohne Medikamente, und wir sind wirklich jetzt gerade am Ende, gibt es für dich nicht? Einfach noch ganz kurz ja oder nein?
Gibt's nein, ich habe zwischen denen probiert und habe einfach alles in den Ecken geschmissen und das ist ganz schlimm rausgekommen.
Also danke vielmals, Markus, dass du erzählt hast.
Ja.
Ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du willst, noch hinter der Kulisse reden, kannst du jetzt auch noch ja oder nein sagen. Das könnten wir noch möglich machen.
Nein,
ist gut. Also, alles Gute. Danke vielmals.
Ja, danke dir.
Wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Dann ist das Thema eine verhängnisvolle Nacht. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Nachtwach. Nachtwach-Podcast von DRS3 und SF1.